Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg im wunderbaren Männedorf direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich nicht alleine und begrüße mit mir an meiner Seite beziehungsweise im gleichen virtuellen Raum meinen guten Freund und Kollegen Andreas Thalheimer. Ja, liebe Leute, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ein herzliches Hallo an die Endgeräte. Und Tarik Abunay.
Hallo zusammen, ich freue mich auch wieder hier zu sein und will gleich am Anfang sagen, ja, es ist wieder virtuell. Wir bekommen bei Facebook einige Meldungen, macht doch mal wieder live oder vor Ort. Wir werden das im nächsten Jahr wieder deutlich öfters machen. Und ich freue mich auch, hier zu sein.
Wunderbar. Also gleich mal die Kritik adressiert am Anfang der Sendung, das ist sicherlich schlau. Heute haben wir uns getroffen, um gemeinsam mit unserem Gast Professor Gerhard Prager aus Wien. Hallo Gerhard.
Schönen guten Morgen aus dem nicht weniger schönen Wien.
Oh, geht das wieder los? Zürich versus Wien und Wien versus...
Nein.
Also muss gleich adressiert werden.
Grüße. Also Wien ist schon traumhaft, ne? Wien ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt.
Danke, Sir. Danke.
Aber Zürich ist auch sehr schön. Ich glaube, da kann niemand meckern über beides.
Ja. Ich glaube, da gibt es genug Umfragen, oder? Die zeigen, also die Schweizer Umfragen in der Regel weisen darauf hin, dass Zürich ein Stück schöner sein könnte. Wobei die österreichischen Umfragen vollkommen überraschend anzeigen, dass Wien die Nase vorne hat. ja, hallo Gerhard, schön bist du bei uns. Für die, die Gerhard Prager nicht kennen, für die wenigen, die ihn nicht kennen, Gerhard ist tatsächlich ein bariatrischer Chirurg mit Weltruf, der seit Jahren in der standespolitischen Szene national und international bekannt ist und sehr aktiv ist, war oder ist Past President des Weltverbandes für Adipositas-Chirurgie und für die Therapie von Adipositas, abgekürzt als IFSO, the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Diseases. Und wir freuen uns, dass du heute da bist, weil wir uns mit dir über neue OP-Verfahren oder vielleicht auch nicht mehr ganz so neue OP-Verfahren unterhalten wollen. Ganz kurz zur Einordnung und zum Hintergrund. Wir sind in der Schweiz und bei uns sind gute 99% der Fälle, die wir operieren, primär bariatrisch, in der Regel ein primärer Magenbypass oder eine Schlauchmagenresektion. In wenigen Fällen gibt es dann noch eine biliopankreatische Diversion und ganz, ganz wenige Fälle noch die Magenbandoperation. Und da gibt es dann immer wieder regelmäßig neue Verfahren, die ähnlich abgekürzt werden, die diese für Außenstehende ohnehin schon verwirrende Buchstabensuppe noch ein bisschen komplexer machen. Und da freuen wir uns darauf, dass du heute ein wenig Licht ins Dunkel bringst. Ich fange mal gleich mit der ersten Einstiegsfrage an. Die neuen Verfahren zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nur noch eine Nahtverbindung zwischen Magen und Darm haben. Deswegen nennt man sie ja auch Single-Anastomosen-Verfahren. Warum haben die in den letzten Jahren so stark zugenommen? Warum haben die an Bedeutung gewonnen? Was glaubst du, Gerhard?
Ich glaube, wenn man in der Geschichte der metabolisch-bariatischen Chirurgie zurückgeht, ich muss ein bisschen ausholen, dann sehen wir, dass der Schlauchmagen vor 20 Jahren extrem zugenommen hat. Warum? Es ist ein einfaches Verfahren. Und in Analogie zum Schlauchmagen gibt es den Ein-Anastomosen-Magen-Bypass, der gegenüber dem Y-Ru auch nur eine Verbindung hat und deshalb einfacher ist. In den Anfängen dieses Ein-Anastomosen-Magen-Bypass hat er auch Mini-Gastric-Bypass geheißen, weil er ursprünglich über eine Mini-Laparotomie durchgeführt wurde. Also prinzipiell war es eine Vereinfachung der Operationsmethode. Eine Verbindung weniger bedeutet weniger Komplikationen, weil jede zusätzliche Nahtverbindung, die ich schaffe, hat natürlich auch das Potenzial für eine Komplikation. Stichwort Nahtinsuffizienz, Stichwort innere Hernie. Also aus dem heraus sind diese Verfahren entstanden.
Okay, dann bleiben wir mal beim Ein-Anastomosen-Magen-Bypass oder dem Omega-Loop, heißt er ja, glaube ich, auch. Mini-Bypass, da kriegt unser Kollege Ralf Peterli immer Stresspickel am Hals, weil er immer sagt, daran ist nichts mini. Das ist ein Begriff, den wir versuchen zu vermeiden. Wenn wir uns das anschauen und du sagst, es ist einfacher und vermeintlich sicherer, ist das denn auch etwas, was man in den Studien sehen kann, dass es weniger Komplikationen nach der Omega-Loop-Operation gibt im Vergleich zum klassischen Magenbypass?
Das Problem ist, dass es bis heute eigentlich wenig höchst qualitative Studien gibt. Die berühmteste Studie kommt aus Frankreich, das sogenannte Omega-Trial. Da gibt es 5 Jahresdaten publiziert dazu zu dem Thema und da zeigt sich hinsichtlich Effektivität und auch jetzt Nutritional Side Effects eigentlich kein Unterschied zum Y-Ru-Magen-Bypass. Umgekehrt gibt es sehr große Kohortenstudien, die zeigen wiederum für den Ein-Anastomosen-Magen-Bypass oder Omega-Loop oder Mini-Gastric-Bypass oder wie immer man ihn nennen will, besseren Gewichtsverlust und bessere Diabetes-Remissionsdaten. Ich würde aber sagen, wenn wir uns an die wenigen randomisierten Studien halten, so ist der Unterschied eigentlich nicht vorhanden. Was ist die Stärke des Ein-Anastomosen-Gastric-Bypass oder was habe ich für mich gelernt? Ich mache das seit 2010. Was sind die positiven Dinge? Die positiven Dinge sind ein langer, schmaler Pouch und der längere Stück Darm, das aus der Passage genommen wird. Initial hat man für den Y-Ru-Magen-Bypass nur ca. 50 cm Dünndarm ausgeschaltet. Beim Ein-Anastomosen- oder Omega-Loop-Gastric-Bypass wählt man heute ca. 1,50 m. Und man weiß, je mehr man ausschaltet, desto stärker ist der Gewichtsverlust. Auf dem basiert ja letztlich auch diese hohe Effektivität der biliopankreatischen Diversion, die du zuvor angesprochen hast.
Ich wollte nochmal, Gerhard, auf die Technik zurückkommen. Jetzt hast du ja in deinen Ausführungen so ein bisschen erläutert, worin sich der Omega-Loop-Magen-Bypass vom normalen Magen-Bypass unterscheidet. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörer, die ja doch meistens jetzt nicht den total intensiven medizinischen Background haben und schon gar nicht einen chirurgischen Background, kannst du denen nochmal ein bisschen erklären, ja, was die Gemeinsamkeiten von einem Omega-Loop und einem normalen Magen-Bypass sind, was die Unterschiede sind oder was das auch für Patienten bedeutet? Ist der Ablauf im Spital, im Krankenhaus ein anderer? Dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so wie so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ob da ein großer Unterschied ist oder nicht.
Ist ein wichtiger Punkt, genau. Also ich würde sagen, von der Spitalsaufenthaltsdauer sind beide Verfahren gleich. Da sehe ich keinen Unterschied. In der Operationsdauer ist der Omega-Loop etwas kürzer, aber das soll nicht entscheidend sein, ob man jetzt 15, 20 Minuten länger oder kürzer für eine Operation braucht. Ist sicher nicht der wichtige Punkt. Hinsichtlich des Verfahrens selber ist der größte Unterschied, dass beim Omega-Loop oder One-Anastomosis-Gastric-Bypass der Magen-Pouch, also die Magentasche, die dann in der Nahrungspassage bleibt, länger ist und in der Regel sehr schmal ausgeführt wird. Beim Y-Ru-Magen-Bypass, zumindest so wie er über viele Jahrzehnte gemacht wurde, ist die Magentasche oder Pouch deutlich kürzer und oft auch etwas breiter. Das sehen wir auch im Omega-Trial. Nach 5 Jahren hat die Omega-Loop-Gruppe weniger Dumping als die Y-Ru-Gruppe. Das ist möglicherweise darauf zurückzuführen. Der zweite Unterschied ist in der Schenkelgänge. Der ausgeschaltete Dünndarm ist traditionellerweise beim Y-Ruh-Magen-Bypass 50 cm. Das ändert sich auch jetzt. Viele Chirurgen wählen hier längere Schenke. Und da, glaube ich, beeinflusst der Omega-Loop-Magen-Bypass die Art und Weise, wie wir den Y-Ruh machen. Warum soll man nicht das Beste aus zwei Welten nehmen und sozusagen auf die andere OP-Methode übertragen? Man müsste jetzt länger ausführen, warum hat man früher 50 cm biliopankreatisch gemacht und 1,50 m für den anderen Schlingenschenkel beim Y-Ruh-Magen-Bypass. Aber das können wir vielleicht, wenn es von Interesse ist, später diskutieren.
Ja, da wollte ich direkt nochmal drauf eingehen. Ich habe mit dir auf irgendeinem Kongress vor Jahren schon mal so unter vier Augen gesprochen, weil ich damals in Deutschland ja auch diese biliopankreatische Schlinge, also die Strecke, bei der eben keine Nahrung Kontakt mit der Darmschleimhaut hat, selbst schon 1,50 Meter immer gemacht habe und du damals ja auch. Und du hast damals ja gesagt, das macht total Sinn und die Daten und die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen, dass das eine gute Länge ist und dass man eigentlich eher den sogenannten alimentären Schenkel, also der Anteil des Dünndarms, der von der Magentasche zur unteren Anastomose geht, etwas kürzer macht, weil der nicht so relevant erscheint. Ist das denn für dich, diese Technik, dieser Omega-Loop-Magen-Bypass, ist das für dich die natürliche Evolution der Tatsache, dass du diese längere Schlinge biliopankreatisch im normalen Magenbypass schon gewählt hattest? War das dann zwangsläufig die Conclusio für dich?
Also von meiner persönlichen Historie muss ich wieder ein bisschen ausholen. Ich habe 2010 mit dem Einanastomosen-Gastric-Bypass begonnen, damals mit 200 Zentimetern. Habe aber dann gemerkt, dass 200 Zentimeter bei manchen Menschen zu viel sind und bin auf 150 zurückgegangen und habe dann diese 150 Zentimeter biliopankreatische Schlinge auf den Y-Ruh-Magen-Bypass übertragen und habe die alimentäre Schlinge, die ich zuvor 150 gewählt habe, auf 75 Zentimeter gekürzt. Warum 75 Zentimeter beim Y-Ruh? Um einen galligen Reflux garantiert verhindern zu können. Also das ist sozusagen die mindeste Strecke in unserer Institution, die wir wählen, 60 bis 80 Zentimeter für diese alimentäre Schlinge. Kleiner Sidestep, warum haben Chirurgen 40 Jahre lang weltweit die alimentäre Schlinge 1,50 Meter gewählt und die biliopankreatische Schlinge 50 Zentimeter? Es weiß kaum jemand. Ich frage das sehr oft Kollegen, warum macht er die alimentäre Schlinge 1,50 Meter? Weißt du es, Andreas?
Keine Ahnung, weil ich es hier nicht machen darf mit 75, was ich viel lieber machen würde.
Aber es entspricht nicht dem Schweizer Standard.
Also, da muss ich mal gerade da reingrätschen.
Ja,
aber lass mal Gerhard erklären. Weißt du es denn?
Wer, ich?
Nee, der Gerhard.
Warum? Ja, ich will es dir erzählen. Also wenn ich die Chirurgen frage, dann kriege ich eigentlich immer als Antwort, ich weiß eigentlich nicht warum, wir haben es immer so gemacht. Ein mit diesem Alimentier.
Aber Gerhard, bitte.
Also es hat im Jahr 1992 eine Publikation gegeben von einem Herrn Brolin. Der hat damals eine kleine Gruppe von Patienten tatsächlich randomisiert mit einem BMI über 50 und hat die eine Gruppe mit 75 Zentimetern gewählt und die andere Gruppe mit 150 Zentimetern und hat für die Gruppe mit 150 Zentimetern einen signifikant besseren Gewichtsverlust gefunden. Und das war, glaube ich, der Start, dass die ganze Welt begonnen hat, die alimentäre Schlinge 150 Zentimeter zu machen.
Und wie lange war die biliäre Schlinge
eh noch? Das ist die spannende und entscheidende Frage, Andreas. Wenn du nämlich die Abbildungen ansiehst in dieser Studie, im Text steht es nicht, dann ist die biliäre Strecke unterschiedlich gewählt zwischen den beiden Gruppen und in der Gruppe mit der längeren alimentären Schlinge hat er auch eine etwas längere, beides sehr kurz, biliopankreatische Länge gewählt, nämlich 30 Zentimeter für die 150 cm alimentäre Gruppe und 15 cm die iliopankreatischen Schenke für die 75 cm lange Gruppe. Und es hat dann eine prospektiv randomisierte Studie aus Skandinavien gegeben, wo man eben verglichen hat, eine extrem lange alimentäre Schlinge mit einer klassischen alimentären Schlinge. Und da hat sich Zero Unterschied gezeigt. Und das ist eine prospektiv randomisierte Multicenter-Studie. Ich für mich habe daraus geschlossen, dass die Power in der Bypass-Chirurgie im biliären Schenkel liegt. Das ist auch logisch, wenn wir uns anschauen, die Energieträger in der Nahrung, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und uns anschauen, was wo resorbiert wird, wird logischerweise im biliopankreatischen Schenkel, wo keine Nahrung drüber fließt, gar nichts resorbiert. Während im alimentären Schenkel, da können wir jetzt wieder eine ganze Konferenz abhalten, zumindest etwas Eiweiß und Kohlenhydrate resorbiert werden. Wir wissen aber auch, dass für die Fettresorption ein relativ kurzes Stück Dünndarm ausreicht. Also für mich, und das habe ich aus dem von diesem Ein-Anastomosen-Verfahren gelernt, liegt die Power des Bypasses im biliopankreatischen Schenkel. Ich weiß, in der Schweiz läuft gerade eine Multicenter-Studie, die sich dieses Themas annimmt. Und jetzt, der Marco hält es schon fast nicht mehr aus, glaube ich, müssen wir zu Wort kommen.
Der rutscht total unruhig auf seinem Stühlchen rum. Endlich! Also, es scheint mehrere Erklärungen dafür zu geben, dass es 1,50 und 50 Zentimeter sind. Ich habe die Version, das hat erzählt uns der Ralf immer. Grüße gehen raus. Und da er ja der Älteste in unserer Troika ist, hat er auch die höchste Glaubwürdigkeit. Er sagt immer, es gab einen Chirurgen, ich kenne die Studien nicht mehr, der über langen Zeitraum die Dünndarmlänge bei allen Patienten, die er operiert hat, gemessen hat. Und er hat nie kürzere Dünndarmlängen als 4 Zentimeter gemessen. Wenn ich also 1,50 Meter und ich wähle 4 Meter gemessen, dann ist mit 1,50 Meter und einem biliären 50 der Common Channel immer 2 Meter lang, was eigentlich von der Länge noch lang genug ist, um ein Kurzdarmsyndrom zu vermeiden. Das ist, ja, jetzt fängt der Gerhard da an, unruhig auf dem Stuhl hin und her zu rollen. Audiokommentar, skeptisches Kopfwackeln in Wien. Ja, und breites Grinsen. Ich gebe ja nur die Erklärung wieder so, wie ich sie gehört habe. Aber eben, um die paar Hörer, die uns noch folgen können, abschließend zu verwirren, gehe ich dann gerne nochmal auf diese Multicenter-randomisierte Studie ein, die der Gerhard da in der Schweiz bereits erwähnt hat. Das ist die sogenannte SLIM-Studie mit ja, mehreren hundert Patienten in dem einen Arm versus den anderen Arm, wo man eben diese Schenkellängen bei einer proximalen Magenbypass-Operation miteinander variiert. Also 180 alimentär versus 80 biliär versus 80 biliär und 180 alimentär und 180 biliär, wo man das eben gegeneinander abwägt und dann auch die gesamte Dünndarmlänge in den Operationen misst. Erstjahresdaten, kein Unterschied zwischen den beiden Verfahren. Weder im Gewichtsverlust noch in der metabolischen Wirkung. Wobei auch da eben das ein bisschen frühzeitig ist, weil nicht alle Patienten in beiden Armen an Typ 2 Diabetes litten und da die letztendlichen Analysen noch nicht abgeschlossen sind. Aber soweit im ersten Jahr keine erkennbare Tendenz bezüglich einer Bevorzugung von einem oder anderen Version.
Jetzt haben wir wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer komplett verwirrt und verloren intellektuell. Das ist sicherlich so. Ich will jetzt mal so ein bisschen weg von diesem detaillierten chirurgischen Diskussionsfeld.
Wieso?
Oh, ja, genau. Und hab jetzt mal so eine Frage. Ich frag mal für einen Freund, Gerhard. Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, wir haben jetzt, wenn wir zurück auf den Omega-Bypass, diese andere alternative Bypass-Variante gehen, wir haben keine Datenlage, die wirklich höchsten Ansprüchen Genüge tut. Ist korrekt, oder? Bis auf die Omega, und das ist ja ein bisschen skeptisch in vielerlei Hinsicht, aber wir haben keine randomisierte Studie, die in großem Umfeld das zeigt, dass der Ein-Anastomosen-Bypass
überlegen ist dem klassischen Bypass gegenüber. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum das in der Schweiz noch nicht im breiten Umfeld etabliert ist, weil wir Schweizer ja sehr darauf achten, wie ist die Datensituation? Können wir unserem Patienten das tatsächlich empfehlen als ein besseres Verfahren? Weil wir haben ja ein gutes, etabliertes Verfahren mit dem Magenbypass. Wie stehst du denn jetzt zu dieser Situation, dass es für den Einanastomosen-Bypass keine wirklichen Überlegenheitsbeweise gibt und bietest das aber trotzdem im großen Umfeld an?
Also es gibt auch keine echten Unterlegenheitsbeweise. Wenn du jetzt das Omega-Trial hernimmst, ist es in der Effektivität vergleichbar. Was man aber schon sagen muss, ist, wenn du dir die Daten zu inneren Hernien anschaust und die Schlitze nicht verschließt, ich beziehe mich jetzt wieder auf eine große randomisierte Studie, dann sind 2/3 aller inneren Hernien treten an der Fußpunktanastomose auf. Und das bedeutet nach 10 Jahren 5% Akutoperationen wegen der Fußpunktanastomose. Und das hast du natürlich beim Einanastomosen-Gastric-Bypass nicht, weil es keine Fußpunktanastomose gibt. Was ist für mich aus meiner Sicht jetzt der einzig echte potenzielle Nachteil des Einanastomosen-Gastric-Bypass? Es ist ein möglicher Gallereflux in den Magen und in die Speiseröhre hinauf. Da gibt es eine lange Diskussion, ob das möglicherweise langfristig sogar zu schweren Entzündungen und Krebs führen kann. Bisher hat man das in Real-World-Data noch nicht abbilden können. Wir persönlich in Wien haben nach 6 Jahren 4% der Patienten wegen symptomatischen Gallereflux reoperiert und dann in eine Y-RU-Situation umgebaut.
Welche Rolle spielt denn, das ist ein wichtiges Thema, der Gallereflux, der auch häufig emotional diskutiert wird, oder? Welche Rolle spielt denn da die bakterielle Gastritis, dieses Bakterium, das jeder, der sich in der Abklärung zu einem bariatrischen Eingriff befindet, kennen sollte, der Helicobacter pylori? Es wird ja auch von den Befürwortern des Omega-Loops häufig angeführt, dass die Daten des Magenstumpfkarzinoms mit Gallereflux aus einer Zeit stammen, in der es noch keine Eradikationsprotokolle gab. Siehst du das ähnlich, dass man da Birnen und Äpfel vergleicht?
Absolut. Also diese Daten zum Magenstumpfkarzinom stammen aus einer Ära, wo dieses Bakterium noch nicht entdeckt war. Und man muss hier deutlich sagen, es ist ganz klar für das Magenkarzinom, ist Helicobacter pylori mit Abstand der wichtigste Faktor. Dem ist auch Rechnung getragen, dass in der westlichen Welt das distale Magenkarzinom, also das klassische Magenkarzinom im unteren Teil des Magens, deutlich zurückgeht. Demgegenüber sehen wir aber eine Zunahme des Magenkarzinoms an der Grenze zwischen Magen und Speiseröhre.
Es ist ja auch so, dass in der Schweiz der Omega-Loop in der neuesten Fassung der Guidelines als Standardverfahren jetzt berücksichtigt werden soll. Also der Entwurf ist beim Bundesamt für Gesundheit zum Gegenlesen, das muss noch bestätigt werden, aber auch die SMOP hat ihre Haltung da jetzt über die Jahre auch geändert. Eine Frage, wonach entscheidest du denn, welches Verfahren du welchem Patienten anbietest und empfiehlst? Also wer kriegt einen Magenbypass und wer kriegt einen Omega-Loop-Magenbypass von dir?
Genau, Marco, das ist am Ende des Tages die wichtigste Frage und aus dem kannst du auch schon ableiten, der Omega-Loop oder ein Anastomosen-Bypass ist nicht ein Verfahren für jedermann. Wenn jemand vor einem Eingriff einen Reflux hat oder eine höhergradige Entzündung am gastroösophagealen Übergang, also Grenze Magen-Speiseröhre, dann kriegt er bei uns natürlich einen Y-RU-Magen-Bypass, das Standardverfahren. Warum? Der hat ein erhöhtes Risiko, dass Flüssigkeit und damit auch Galle zurückfließt. Und da ist das beste Verfahren absolut der Y-RU-Magen-Bypass, wo du eine relativ trockenen Magentasche-Pouch hast. Also wer bekommt jetzt den Omega-Loop bei uns? Kein Reflux, keine Hiatushernie, keine hochgradige Entzündung am Übergang Speiseröhre-Magen und BMI 45 bis 50, 55 in dieser Preisklasse. Raucher sind natürlich immer ein Problem. Wir empfehlen allen unseren Patienten, das Rauchen einzustellen vor der Operation. Leider gelingt das sehr häufig nicht bei unseren Patienten gut. Und da kommen wir dann zur zweiten Einanastomosen-Operationstechnik, dem SADI-S. Und bei dieser Operationsmethode wird der Zwölffingerdarm, also Dünndarm, mit einem anderen Teil des Dünndarms verbunden. Und wenn man Dünndarm mit Dünndarm verbindet, hat man keine Geschwüre. Und Raucher haben signifikant häufiger Geschwüre nach Magenbypass.
Darf ich nochmal ganz kurz zur Einordnung nachfragen, Gerhard, wie groß die Anteile der verschiedenen Operationen in deiner Operationsstatistik sind pro Jahr so im Schnitt?
Mhm. Der Schlauchmagen nimmt den geringsten Anteil ein. Der hat so circa 15%. Und alle anderen Verfahren, Y-RU, Einanastomosen-Gastric-Bypass und SADI-S sind in etwa gleich. In den letzten 2 Jahren haben wir aber SADI-S, nimmt deutlich zu, wird immer häufiger.
Als Primäreingriff?
Als Primäreingriff. Erstens einmal ist bei uns der Body-Mass-Index, der durchschnittliche, recht hoch. Wir haben 49 BMI und mit einem klassischen Y-RU-Magen-Bypass nimmt man damit nicht genügend ab. Unser durchschnittlicher Gewichtsverlust nach SADI-S in unserem Patientengut beträgt 21 BMI-Punkte oder 78 Kilogramm. Das hängt natürlich jetzt wieder vom Ausgangs-BMI ab. Je höher der Ausgangs-BMI ist, desto mehr nimmt man tendenziell ab und daher muss man das auch immer richtig einordnen. Der Durchschnitts-BMI unserer SADI-S-Kohorte liegt bei 52.
Interessant. Also ihr bevorzugt auch die Umleitungsverfahren gegenüber der reinen Magenverkleinerung. Der Unterschied zu uns in der Schweiz ist, dass wir da bisher eigentlich in Anführungszeichen nur den klassischen Magenbypass anbieten und ihr dann noch in diesen Umleitungsverfahrensgruppe andere Optionen anbietet.
Ja, Marco, weil ich erkannt habe, und das frage ich, jetzt spiele ich den Ball an euch beide gleich zurück, wenn jemand einen BMI von über 50 hat, wo landet er langfristig postoperativ, bei welchem Gewicht? Jetzt sprechen wir mal über Gewicht und nicht über Komorbiditäten. Ich weiß schon, wir müssen in der Chirurgie vielleicht auch wegkommen von Gewichtsverlust als Ziel hin zu Gesundheitsgewinn, aber bleiben wir mal beim Gewichtsverlust. BMI über 50, klassischer Magenbypass, wo landest du da im Schnitt?
Ja, also kannst ja immer ein gutes Drittel des Ausgangsgewichtes, also wenn wir jetzt vom Total Body Weight Loss ausgehen, dann ist das immer zwischen 25% und 30% im Mittel. Das heißt, die eine Hälfte der Patienten nimmt weniger ab und die andere Patienten nimmt mehr ab. Worauf du natürlich anspielst für unsere Hörerinnen und Hörer, ist, dass jemand, der jetzt mit einem 170 Kilo Körpergewicht ins Rennen geht, bei 25% wir da über 50 Kilo sprechen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann mit 120 Kilo Endgewicht der Patient natürlich immer noch adipös ist und immer noch ein erhöhtes Risiko für die ein oder andere Komplikation hat. Um auf den Ball, den du uns zugespielt hast, zu reagieren, würde ich behaupten oder würde ich sagen, das zumindest unterspreche ich tatsächlich nur für mich in dem Moment, ist in der Tat so, dass ich die Daten nicht immer bisher so super überzeugend fand ich. Das sind häufig Single-Center-Daten, retrospektive Analysen einer prospektiv geführten Datenbank, wie es so schön heißt. Und dieser Balanceakt zwischen dem Gewichtsverlust auf der einen Seite mit den Nebenwirkungen, die eine zunehmend aggressivere Ausschaltung von mehr Dünndarm auch immer mit sich bringt, das für mich nicht immer klar war, was da jetzt das richtige Mittelmaß ist und was der richtige Weg ist. Und ich einfach auch historisch in der Schweiz sehr viele schwierige Fälle gesehen habe und es sind fast ausnahmslos immer die Fälle, wo man sehr hypoabsorptiv, also sehr aggressiv war. Mit einem biliopankreatischen Diversion kommen Channel von einem Meter oder kürzer oder distale Magenbypässe, wo man teilweise nur 80 Zentimeter Common Channel eingesetzt hat. Deswegen habe ich von Natur aus einen großen Respekt vor diesen Operationen, wo nicht vollkommen klar ist, wo das am Ende endet. Weil wir als Chirurgen sind die Patienten relativ kurz, häufig auch. Und 5 Jahre sind kurz für eine lebenslange Therapie einer chronischen Erkrankung. Und da war mir das Risiko einfach auch zu hoch, langfristig Schaden anzurichten. Bis jetzt.
Da darf ich gleich einhaken und es ging absolut bei dir. Ich mache bariatrische Chirurgie seit 1996 und ich habe auch biliopankreatische Diversion gemacht. Und ich habe dieses Verfahren relativ rasch verlassen, weil genau das, was du sagst, ist der Nachteil dieser Methode. Der duodenale Switch und die biliopankreatische Diversion haben beide einen relativ kurzen Common Channel. Für unsere Hörer, das ist jener Darmanteil, auf dem Fett verdaut wird, Kohlenhydrate und Eiweiß, also die gemeinsame Endstrecke. Und das ist jetzt der große Unterschied zum SADIS. Bei der biliopankreatischen Diversion und bei duodenalen Switch ist diese gemeinsame Endstrecke meistens zwischen 50, 75 Zentimeter, manchmal auch 100 Zentimeter, aber nicht länger. Und man muss wissen, dass die Gallensäuren auf diesen Teil resorbiert werden. Da gibt es einen Kreislauf zwischen Darm und Leber. Und wenn dieser gemeinsame Endstrecke so kurz gewählt ist, dann verliert der Patient immer Gallensäuren in den Dickdarm. Und das ist schlecht, weil das macht Durchfall, macht Blähungen und diese Patienten haben eine deutliche Reduktion der Lebensqualität und im schlimmsten Fall kann dieser Zustand auch zu Eiweißmangel und Leberproblemen führen. Und da unterscheidet sich eben der SADIS, weil im SADIS ist es nicht 50 Zentimeter oder 1 Meter, sondern ich wähle das immer 3 Meter. Und das macht in der Lebensqualität einen dramatischen Unterschied. Und 3 Meter Common Channel ist auch oft das, was du letztlich dann beim Y-Ru, nehmen wir 4,50 Meter Darmlänge her und du schaltest 1,50 Meter aus, hast du 3 Meter Common Channel. Ein weiterer potenzieller oder tatsächlicher Vorteil, den ich im SADIS sehe, ist, dass du den Schließmuskel am Magenausgang in der Passage lässt. Und diese Patienten haben tatsächlich sehr, sehr selten bis gar nicht, ich würde sagen sehr, sehr selten, ein Late-Dumping oder auch ein Früh-Dumping, was auch immer.
Mhm. Und die technische Sicherheit, also eine Anastomose nicht am Magen, sondern am 12-Fingerdarm, ist ja technisch durchaus auch, kann ja sehr anspruchsvoll sein, gerade im Kontext von viszeraler Adipositas. Wie schätzt du die Komplikationsrate früh oder perioperativ ein, also rund um die Operation herum?
Also da hast du völlig recht, das ist eine Operation für Experten. Ich mache diese Anastomose handgenäht seit mittlerweile 9 Jahren. Wir haben über 500 dieser Patienten operiert. Ich gebe dir recht, meine große Sorge war auch, wie ich damit begonnen habe vor 9 Jahren, dass am 12-Fingerdarm eine Naht aufgehen könnte, sogenannte Duodenalstumpfdehiszenz. Wir haben nach über 500 Eingriffen bis heute keine einzige Duodenalstumpfdehiszenz gesehen. Wir haben an der Anastomose sehr selten, aber da gibt es natürlich Probleme, das wäre jetzt völlig falsch zu sagen, die gibt es nicht, aber nicht mehr als beim Magenbypass. Zurück auf deine Frage, das ist eine sehr anspruchsvolle Operation, da bin ich bei dir und das sollte wirklich Zentren vorbehalten sein oder Chirurgen, die eine Erfahrung haben, eine sehr große Erfahrung in dieser Art von Chirurgie haben und sehr gut laparoskopisch oder robotisch, wir machen es beides, nähen können.
Also das klingt für mich so, als ob du mit dieser Operationsmethode ja eine enge Freundschaft geschlossen hast. Und die eigentlich ziemlich gut findest, weil viele, viele Vorteile von unterschiedlichen OP-Methoden kombiniert werden. Darf ich fragen, also wenn ich überlege, wie viel prozentual der Anteil der verschiedenen Operationen in deinem Klientel sind, sind das ungefähr so 25% der Patienten, die so operiert werden, nehme ich an. Warum machst du nicht 80% der Patienten mit einer SADIS-Prozedur?
weil ich Respekt vor dem habe, was der Marco gesagt hat. Ich bin bei niedrigerem BMI, glaube ich, ist der Y-RU eine wunderbare Methode. Wenn wir ein Drittel des Körpergewichts oder 16, 18 BMI-Punkte reduzieren können, dann sind wir mit dieser im Schnitt, sind wir mit einem Y-RU oder einem Anastomosen-Gastric-Bypass wunderbar. Oder auch der Schlauchmagen, wenn ein Patient zum Beispiel älter ist, 68 Jahre alt ist, der muss nicht so viel Gewicht verlieren. Und mit dem SADS, den machen wir in erster Linie bei Patienten mit einem sehr hohen BMI. Und wir nehmen 3 Meter Schenkellänge. Es gibt andere Zentren, die machen das kürzer. Aber dann erhöhst du wieder das Risiko, wie bei den anderen hypoabsorptiven Verfahren, dass man zu viel Gewicht verliert, dass man Durchfälle bekommt, dass man all diese Nachteile einkauft. Bei 3 Metern sehen wir das nicht. Und das betrifft nicht nur mich oder unser Zentrum, auch andere Zentren wie Antonio Torres, der die Operationsmethode so etabliert hat, sagt auch, mit 3 Metern sieht er gar keine Probleme, mit 2 Metern über 10% Reoperationsrate wegen Hypoabsorption, Eiweißmangel, Leberproblemen, bei 2,50 Meter seltener, aber gibt es auch. Bei 3 Meter hat er es nie gesehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich versuche jetzt seit 20 Minuten gedanklich mir die Frage zu stellen, wie gelingt es mir, die 3 irgendwie wieder einzufangen. Ich will es mal so versuchen. Die Patienten, und Andreas hat ja schon mal den Versuch gemacht, aber Patienten, wie könnte man das für Patienten zusammenfassen? Welche Operation konkret für welchen Patienten? Möglichst im Konsens von euch dreien.
Also ich sehe, vielleicht darf ich starten, für sehr hohen Ausgangsgewicht, hohes, hoher BMI, sehe ich den SADS als sehr attraktive Methode, weil der Gewichtsverlust auch entsprechend höher ist. Bei allen Patienten mit Refluxerkrankung, symptomatischer Zwerchfellhernie, höhergradige Entzündung, Übergang Speiseröhre, Magen, ganz klar Y-RU-Magenbypass aus meiner Sicht. Für Patienten, die einen Beruf haben, wo sie sicher keine Dumpings, also Unterzuckerungen erleiden dürfen, würde ich ein Verfahren wählen, wo der Schließmuskel in der Passage bleibt. Und der Anastomosen-Gastric-Bypass ist eine Option, aber nicht zwingend natürlich, ist eine Option bei Patienten, die keinen Reflux haben und einen BMI irgendwo zwischen 40 und 50 in etwa. So wählen wir unsere Verfahren. Und natürlich darf der Patientenwunsch spielt auch eine gewisse Rolle. Es gibt Patienten, wir haben Patienten, die sagen dann immer, ja, aber mein Freund oder Nachbar hat die und die Operation und ist so super glücklich. Dann sage ich immer, schauen Sie, mit dieser Wahrscheinlichkeit erreichen Sie jenes Gewicht. Das sind die Nachteile, Limitationen. Wenn Sie es trotzdem haben wollen unbedingt, ja, Sie müssen damit leben.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Es gibt aktuell kein One-Size-Fits-All, also wird immer individuelle Lösungen geben und da spielen die Begleiterkrankungen der Patienten eine wichtige Rolle, die Wünsche der Patienten, auch Erfahrung, Kenntnisstand, also Lebensumstände, aber auch natürlich die Erfahrung des Chirurgen. Also wenn der Gerhard jetzt für jemanden mit einem BMI 60 ein SADS als Primärverfahren anbietet, ist das toll, dass er das kann, auch mit seiner Erfahrung und auch die Infrastruktur in seinem Zentrum hat, an Patienten, diese Patienten betreuen zu können, vor allen Dingen auch im Kontext von Komplikationen. Das ist eben nicht überall gegeben. Und insofern bleibt es eine individuelle Entscheidung, glaube ich, für jeden Patienten, die man gemeinschaftlich fällen muss, weil man auch idealerweise den Weg danach gemeinsam geht. Und dann ist es wichtig, dass da niemand den anderen in irgendeiner Form überzeugt hat. Und man entwickelt sich weiter. Also wir um auf den Anfang des Gesprächs nochmal zurückzukommen, damit der Gerhard sich auch nochmal selber davon überzeugen kann, wie schön das in Zürich ist, werden wir ihn natürlich sicher einladen und versuchen mit ihm den einen oder anderen Fall von diesen Single-Anastomosis-Verfahren dann auch zu operieren, um direkt auch von ihm zu lernen. Wir haben das große Glück, ein gutes Verhältnis mit dem Gerhard zu haben und wir kennen uns von verschiedenen anderen Aktivitäten. Aber bis dahin haben wir sicherlich auch ein anderes Angebot als der Gerhard, weil wir auch aus einem anderen Umfeld kommen und auch der BMI in der Schweiz offensichtlich deutlich niedriger ist als in Österreich, was die Patienten für die Primär-OP betrifft. Der ist das letzte Mal, als ich gecheckt habe, so um die 43 und das macht dann schon auch einen Unterschied.
Ja, also ich finde persönlich erstmal erfreulich, dass in den zukünftigen Schweizer Leitlinien oder Empfehlungen auch der Omega-Loop-Magen-Bypass zumindest eine Rolle spielen wird.
Das ADS auch, ja.
Das ADS auch. Ist natürlich völlig richtig, Marco, was du gesagt hast, dass unsere BMI, unsere Durchschnitts-BMI-Zahlen deutlich niedriger sind als das, was ihr in Wien habt und was auch die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland immer berichten. Das ist in der Tat so. Aber ich freue mich natürlich auch, nicht nur, dass du, Gerhard, zu uns kommst, sondern dass wir in die zweitschönste Stadt Europas fahren, um da mal zu gucken, wie die Strukturen sind und die operativen Abläufe, damit wir eine ja hochinteressante Operationstechnik ja von dir lernen und übernehmen können. Das ist doch keine Frage.
Bevor wir uns jetzt alle umarmen und wenn wir schon mal so einen Experten da bei uns haben, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie die Entwicklung in den letzten Jahren war, wie sie auch in der Schweiz aussehen könnte, was neue Verfahren angeht. Aber der Punkt, den der Andi angeführt hatte, wir haben ja gut etablierte Verfahren und die wirken gut. Die wirken immer noch besser als auch medikamentöse Verfahren zum aktuellen Stand der Dinge. Und trotzdem gibt es Weiterentwicklungen, dafür gibt es auch eine rationale. Was glaubst du, wie in 10 Jahren die chirurgische Adipositas-Therapie aussehen wird? Gibt es noch Verfahren, die wir jetzt noch gar nicht kennen, die noch irgendwo in der Pipeline sind? Oder wird sich das so auf diese aktuell bekannten 4, 5 Verfahren einpendeln? Und wie siehst du die Zukunft in 10 Jahren auch im Kontext mit den medikamentösen Verfahren oder Therapieoptionen, die ja auch auf uns zukommen beziehungsweise zum Teil schon etabliert sind? Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich glaube, zuerst muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube zuerst einmal, Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Das bedeutet, wenn man eine Therapie macht, muss das eine lebenslange Therapie sein. Das muss einem klar sein, auch im Zusammenhang mit den neuen Medikamenten. Wenn man mit diesen Medikamenten aufhört, dann nimmt man wieder zu. Adipositas kommt wieder zurück. Bei Bluthochdruck wundert sich niemand, wenn er die Blutdrucktabletten absetzt, dass der Blutdruck wieder in die Höhe geht. Bei Adipositas glauben manche, dass dem nicht so ist. Wir wissen heute von den Studien, wenn diese neuen Medikamente abgesetzt werden, geht das Gewicht wieder hinauf. Nummer 1. Nummer 2, Real-World-Data, 70% der Patienten hören innerhalb von 2 Jahren mit den Medikamenten auf. Aus dem sehe ich für Chirurgie in 10 und 20 Jahren noch immer einen sehr starken Platz. Wie wird sich Chirurgie ändern? Wir werden eine multimodale Therapie haben. Wir werden eine Verschränkung von Chirurgie und Medikamenten haben. Weil selbst mit Chirurgie gibt es Patienten, die nach 10, 15 Jahren wieder Gewicht zunehmen. Und die muss man dann nicht gleich operieren, sondern für die ist es eine gute Option, zuerst mit den neuen Medikamenten therapiert zu werden. Und so wie du, Marco, gesagt hast, völlig richtig, die werden auch immer besser. Und wir wissen heute, dass diese Medikamente bei Menschen, die einen Eingriff hatten, genauso wirken wie ohne Eingriff. Hinsichtlich chirurgischer Verfahren sind vielleicht einige endoskopische Verfahren am Horizont. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man aber deutlich sagen, dass diese in der Effektivität den klassischen chirurgischen Verfahren wie Magenbypass oder auch Schlauchmagen bisher deutlich unterlegen sind und es keinerlei mittel- oder langfristige Daten gibt. Ich nenne dir ein Beispiel, auf das du wahrscheinlich, oder du weißt das natürlich für unsere Hörer, die endoskopische
Schlauchmagenbildung, die gastroskopisch angeboten wird. Damit kann man einen Gewichtsverlust von 15% des Körpergewichts erreichen. Du hast schon angesprochen, Y-Ruh-Magenbypass, langfristige Daten von bis zu 30%. Also das ist schon eine ganz andere Dimension. Aber noch einmal, man könnte diese endoskopischen Verfahren ambulant anbieten, man kann sie kombinieren mit anderen medikamentösen Verfahren. Es ist vielleicht eine Therapieoption für Menschen mit einem niedrigeren Ausgangs-BMI, mit einem BMI von 30, die Nebenwirkungen der Medikamente nicht vertragen Und die haben dann eine andere Therapieoption. Ich glaube, wir leben in einer sehr privilegierten Zeit. Wir haben jetzt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Wenn ich zurückblicke, vor 15 Jahren hat es eigentlich in der Effektivität nur Chirurgie gegeben, sonst nichts. Und jetzt sehen wir doch, dass immer mehr und mehr kommt. Insofern ist die Zukunft eine multimodale Therapie einer chronischen Erkrankung.
Ja, wunderbar. Deckt sich natürlich mit unserer Ansicht und ist eine schöne Zusammenfassung auch der Punkte, die wichtig sind und ein wunderbares Schlusswort für die heutige Folge, wie ich finde. Gerhard, ich weiß, wie viel beschäftigt du bist. Aus diversen Kongressbesuchen sehe ich, wie oft du pro Minute E-Mails beantwortest oder Telefonanrufe entgegennimmst. Umso höher werte ich die 45 Minuten Zeit, die du dir heute für uns genommen hast. Ich danke dir sehr. Man hat gesehen, warum du da so eine wichtige Rolle in der internationalen standespolitischen Aktivität hast. Und ja, danke für deine 45 Minuten. Hoffe, das können wir nochmal wiederholen. Und an dieser Stelle dir und deiner Familie frohe Weihnachten und guten Rutsch fürs neue Jahr. Wir sehen uns.
Vielen Dank auch euch. Ein schönes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Und der Standard in der Schweiz ist unglaublich hoch. Ich habe viele Freunde und durfte ja schon öfters euch besuchen. Also es ist immer eine Ehre, mich mit euch auszutauschen. Das ist es nämlich.
Hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Gerhard. Vielen Dank. Grüße nach Wien. Ciao.
Leid.
Warte.
Fallen wir uns alle in die Arme.
Ja, wie immer.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.